Halleluja, wunderbar. Hey, ist so schön, heute hier bei euch zu sein, Gemeinde, Oase. Es ist eine Stunde Fahrt ungefähr, aber die habe ich mit Genuss auf mich genommen, heute hier zu sein. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier und du guckst dich so um und denkst so, oh, diese Menschen hier kennen keine Probleme, ne? Die sind so glücklich, so fröhlich und so. Bei denen muss alles immer im Griff sein. Lass dich nicht täuschen. Auch wir haben unsere Kämpfe und Zweifel und Sonstiges. Was uns verbindet ist, wir alle brauchen Jesus. Amen. Hey, und deswegen sind wir auch heute hier. Wir wollen mehr von Jesus hören, ihn erkennen. Denn je mehr wir Jesus erkennen, desto mehr fangen wir an, ihn zu lieben. Je mehr wir Jesus lieben, desto mehr fangen wir an, ihn wieder zu spiegeln, über wo wir sind. Und das, was unsere Gesellschaft braucht. Amen. Amen. Du darfst dich gerne zu den rechten, linken Nachbarn wenden und ihr sagen, du bist hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Schau ihn doch kurz an, sag ihm das doch kurz. Halleluja, hey, du bist hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Die erste Frage, wer von euch mag es, ein Besucher auf einer Geburtstagsparty zu sein? Habt ihr melden? So. Keine Fangfrage, ne? Keine Fangfrage. So, die meisten. Okay, andersrum, wer mag es gern der Gastgeber sein von einer Geburtstagsparty und liebt es, dass Besucher dazukommen? Ungefähr gleich viel. Hey, guck mal, wir alle haben schon Erfahrung damit gemacht, Besucher zu sein oder Besucher zu empfangen. Und wir lieben es, oder? Da können so viele wunderbare Kontakte zustande kommen, erinnerungswürdige Momente entstehen und darüber möchte ich heute auch predigen. Ein Besuch, der alles verändert. Wahrscheinlich hast du auch schon mal Menschen in deinem Leben gehabt, die entweder bei dir zu Besuch waren oder du bei ihnen und sie haben einen prägenden Eindruck in deinem Herzen hinterlassen und es hat dein Leben verändert. Und so ein Erlebnis wollen wir uns jetzt gemeinsam Gottes Wort anschauen. Mein erster Gedanke, wie bereitest du dich darauf vor? Wie bereitest du dich darauf vor, so einen Besuch zu empfangen? Ich habe die Geschichte gehört von einem Bergsteiger. Wer von euch war schon mal Bergsteigen? Ah, sympathisch. So, ich war es noch nie, aber es soll echt anspruchsvoll sein. Und da war ein Bergsteiger, der hat ein Team gehabt und die haben sich aufgemacht, den höchsten Berg zu erklimmen, den Mount Everest. So. Und als Team, die waren nicht so gut vorbereitet, aber sie hatten Leidenschaft. Ja, Leidenschaft macht das doch wett. So, ne? Hatten voll die Liebe, waren positiv gestimmt. Ne? Haben gesagt, es wird alles gut, haben sich das die ganze Zeit gesagt und sind als Team, let's go, auf den Berg hochgeklettert. Irgendwann so mitten auf dem Berg ändert sich die Wetterlage und ein Sturm zieht auf und der Leiter von diesem Bergsteigerteam sagt, sorry Jungs, wir müssen ja abbrechen, sonst wird es lebensgefährlich. Die brechen das Ganze ab, treffen sich abends ein Hotel, niedergeschlagen. Fertig. Hey, sie haben doch so positiv gedacht. Hey, sie haben doch so viel Leidenschaft. Hey, sie wollen es doch wirklich. Aber das Wetter hat nicht gepasst. Und dann steht so dieser Teamleiter irgendwann mittendrin auf und hinter ihm ist so ein großes Bild von Mount Everest und er dreht sich um und zeigt genau auf dem Bild und sagt, Mount Everest, heute haben wir dich nicht erklommen, aber du hast dein volles Potenzial bereits erreicht. Wir jedoch werden nächstes Jahr wiederkommen, wir werden wachsen, uns besser vorbereiten und dann werden wir dich erklimmen. Vorbereitung. Das ist es, was diesem Team gefehlt hat. Know-how war wichtig an dieser Stelle. Leidenschaft, Liebe und positives Denken reicht nicht immer aus, aber die Vorbereitung. Und genau das ist es auch, vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Und wir wollen uns einen Mann anschauen, der sich vorbereitet hat auf einen Besuch. Und zwar Zachäus. Und wir wollen zusammen in Lukas Kapitel 19, Vers 4 eintauchen und einmal lesen, wie die Bibel über Zachäus spricht. Lukas Kapitel 19, Vers 4, da beginnt unsere Textstelle und da steht Folgendes. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. So, hier ist die Rede von Zachäus. Zachäus war ein Oberzöllner. Okay, Oberzöllner bedeutet, er hat noch Zöllner unter sich gehabt. Also jemand, der es geschafft hat, ne, würden wir heute sagen. Ne, er ist den Weg gegangen und er hat es geschafft, ein Team aufzubauen, die jetzt auch Zöllner sind. Und er ist der Oberzöllner von diesen Zöllnern. Leider waren die Zöllner nicht so gut angesehen in dem jüdischen Volk. Ja, sie haben sie sogar gehasst, ganz direkt gesagt. Weil das jüdische Volk hat es als Verrat gesehen, wenn ein Jude Zöllner wird, um für das römische Reich zu arbeiten und von den Juden Geld abzuknöpfen, um es nach Rom zu schicken. Also man hat die Zöllner gehasst, ne? Volles Rohr. Und Zachäus, er hat sogar noch Karriere gemacht auf diesem Weg des Hasses. Ja, im jüdischen Volk. Und er dachte, jetzt geht's, sowieso nicht mehr schlechter, ne? Und weiter. Oberzöllner geworden. Dann auf dem Weg hat Zachäus festgestellt, das ist eine gewisse Position auch. Da kann ich auch ein bisschen mehr Geld nehmen, kann ja keiner was machen, weil ich habe die Macht. Und hat er mehr genommen, als vorgeschrieben war. Hat sein eigenes Volk angefangen zu beklauen. Und bestimmt fühlte er sich unwohl. Ne? Wenn er durch den Markt ging und alle so redeten und murrten und zeigt mit dem Finger und hast du den gesehen oder man hat ihn gar nicht reingelassen. So eine, keine Ahnung, wie er sich gefühlt hat. Dazu kommt auch noch, dass Zachäus kleinwüchsig war. So ein Kopf kleiner als wahrscheinlich alle anderen. So, ne? Und man hat sofort gemerkt, ne? Man ruft die Kinder und auf einmal, Zachäus, spielst du da mit oder was? Nee, ich wollte nur vorbeigehen. So, ne? Und er war halt kleiner. Und dachte, noch eine Schande mehr. So, wird gehasst, klein, fällt auf. Und das alles musste er irgendwie überwinden. Und doch hat Zachäus gehört, Jesus wird an meiner Stadt vorbeigehen. Er wird vorbeigehen. Ich habe vieles Gutes von ihm gehört. Und er hatte auch gehört, Jesus ist anders. Jesus verachtet Menschen nicht wegen ihrer Vergangenheit. Jesus behandelt Sünder nicht schlecht, weil sie Dinge falsch gemacht haben. Er ist anders. Das ist Zachäus zu Ohren gekommen. Und Zachäus wollte Jesus sehen. Er wollte Jesus sehen und hier kommen wir zu unserem Abschnitt. Da lief er, Zachäus, voraus und stieg auf diesen Maulbeerbaum hoch. Und erstmal bis hierhin, ganz, ganz wichtig, Zachäus lief voraus, bedeutet, Zachäus hat sich vorbereitet. Zachäus hat herausgefunden, an welcher Straße wird Jesus vorbeigehen und wo muss ich vorher sein, bevor Jesus da langkommt. Versteht ihr? So, da ist ein Oberzöllner, der macht sich Gedanken, der bereitet sich vor, okay, was muss ich alles tun? Und Zachäus rennt dahin und merkt, stimmt, ich bin ja auch klein. Hat er nicht vergessen. Und er wusste, viele Menschen werden da sein und alle wollen Jesus sehen. So, ne, und er wird ja sowieso gehasst. Also wird da keiner sagen, komm Zachäus nach vorne, wir geben dir einen guten Platz. Nee, da wird wahrscheinlich ihm gar nicht den Weg freigemacht. Also wusste Zachäus, ich muss mich vorbereiten. Ich kletter auf einen Baum, auf einen Maulbeerbaum. Und Zachäus ist ja ein ausgewachsener Mann. Stell dir das mal vor, lieber Vater, deine Kinder spielen im Baum und du kletterst da mit. Richtig sympathisch, aber ungewohnt, ja, dass du dann im Baum kletterst, noch Kirchenkleidung an und da hoch und so deinen Spaß hast. Oder? Und damals war komplett ungewohnt, es war sogar verachtend, wenn ein Vater auch noch im Baum klettert, das machen Kinder, aber nicht nur ein ausgewachsener Mann. Aber in diesem Moment hatte Zachäus eine Wahl, entweder sich diesem allem beugen oder es wagen. Und er wagte es, sich diesem Spott auszusetzen, kletterte auf diesen Baum hoch und sagte, ich will Jesus sehen. Und er nahm das auf sich. Da lief er voraus, stieg auf den Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, meint Jesus zu sehen. Hey, Zachäus, er hatte nicht mehr viel Hoffnung in seinem Volk. Er war verachtet, abgelehnt, so, man wollte nicht mehr mit ihm reden. Aber Zachäus wusste, ich will Jesus sehen. Vielleicht verändert das mein Leben. Zachäus hatte nicht die großen Vorstellungen, dass er mit Jesus ein Vier-Augen-Gespräch führen wird. Er hatte nicht die Vorstellung, dass Jesus ihn anschauen wird und ihn ansprechen wird beim Namen. Er hatte nur einen einzigen Wunsch und dieser eine Wunsch war, ich will Jesus sehen. Nur ganz kurz, wie er vorbeigeht. Ich will ihn einmal kurz sehen, wie er da steht. Das war sein Wunsch. dieser Oberzöllner Zachäus, der es beruflich eigentlich geschafft hat, ne? Der jetzt auf einen Baum hockt und sagt, ich will einfach nur Jesus sehen, bin bereit, die Scham auf mich zu nehmen, dahin zu gehen. Hey, vielleicht geht es dir auch manchmal so. Du sagst, ich will Jesus sehen und du suchst, wo kann ich ihn sehen? Gottesdienst, schon mal ein guter Ort. Ja, aber du weißt, deine Arbeitskollegen finden das nicht so cool. Ja, die denken, wer geht noch in die Kirche? So, ne? Und dann musst du richtig Spott aussetzen. Ne? Wo warst du denn am Sonntag? Ne? Ja, im Gottesdienst. Was? Du warst im Gottesdienst? Ja, ich wollte Jesus sehen. Und Zachäus hat einiges auf sich genommen, nur um Jesus kurz einmal zu sehen in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob Zachäus sich Gedanken gemacht hat, wie er aussieht, ob das so fotoreif ist, ne, wie er da am Baum hockt oder so, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihm das alles egal war, weil dieser eine Wunsch größer war als alles andere, Jesus einmal zu sehen. Hey, Zachäus hatte vorher keine Begegnung mit Jesus gehabt. Er hat auch nicht Gemeinschaft mit Jesus gehabt, wo er merkt, es lohnt sich, mit Jesus zusammenzukommen. Aber er hat einiges gehört. Hey, vielleicht bist du heute hier und du hast einiges gehört über Jesus. Man hat dir gesagt, Jesus hat mein Leben verändert. Und vielleicht bist du deswegen heute hier und du sagst, ich will auch diesen Jesus sehen. Kann er auch mein Leben verändern? Hey, vielleicht sollte ich ihm eine Chance geben und dahin gehen, wo Jesus vorbeigeht. Wovon Jesus gesprochen wird. Und das ist die Situation von Zachäus gewesen. Und dann heißt es weiter in Lukas Kapitel 19, Vers 5 und 7. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wow, was für starke Worte. Und als Jesus an den Ort kam, wo Zachäus ihn erwartet hat, als Jesus jetzt da ankam, ne, das war geplant, so war es abgesprochen, Jesus kommt an diesen Ort und jetzt passiert Folgendes, da blickte Jesus auf und sah ihn. Und hier ist ganz, ganz wichtig, für die, die nur schnell Bibel lesen, werden das überlesen, aber für die, die genau hinschauen, merken, hier hat Gott es so gewollt, dass da steht, und Jesus blickte auf und dann sah er Zachäus. Er hat nicht zuerst Zachäus irgendwie im Augenwinkel gesehen und dann, da ist jemand im Baum, was macht er da? So, ne? Sondern Jesus wusste, dass Zachäus im Baum ist. Okay, ist der Sohn Gottes. Und Jesus wusste, Gott spricht zu ihm, da ist einer von meinen Kindern, der verachtet, kleinwüchsig ist, im Baum hockt. Und ich möchte, dass du, wenn du da bist, zu ihm schaust. Und Jesus kommt an diesen Ort und weiß, Zachäus ist da. Und er blickt auf und dann erst sieht er ihn. Hey, ich möchte sagen, es ist so schön, wenn wir Menschen den Wunsch haben, Jesus, ich will dich gerne sehen. Aber ich möchte sagen, der Unterschied ist nicht, wenn wir Jesus sehen, der Unterschied ist, wenn Jesus uns sieht. Der Unterschied ist, dass Jesus dich nicht erst dann sieht, wenn du ihn siehst, sondern er hat dich schon gesehen. Schon vorher, schon unter der Woche, er hat dich gesehen. Vielleicht hattest du Kämpfe. Ja, soll ich da hingehen, zur Kleingruppe, zum Gottesdienst? Soll ich das machen? Und du hattest schon überlegt, gekämpft. Ich möchte sagen, Jesus hat dich schon gesehen. Und er wusste, mit welchen Gedanken du zu kämpfen hattest. Er wusste, mit welchen Emotionen du zu kämpfen hattest. Und er wusste, dass du heute hier sitzen wirst. Und Jesus sieht dich. Er sieht dich. Und was tut er dann? Jesus blickte auf und sah ihn, Zachäus. Und Jesus sagte etwas ganz Interessantes und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Denn es ist nötig, dass ich heute zu deiner Familie nach Hause komme, kann man es auch übersetzen. Das ist, was Jesus sagt. Er sieht Zachäus und dann spricht er mit ihm. Was sagt er jetzt? Der Oberzöllner, der das Volk ausgeraubt hat, ne? Der verachtet ist, der klein. Was sagt Jesus jetzt? Da sind viele Menschen, die alle dabei stehen, die Jesus auch feiern. Ne? Was sagt Jesus jetzt? Und die ersten Worte, die Jesus spricht, nachdem er ihn gesehen hat. Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute zu dir nach Hause in deine Familie kommen. Hey, das war nicht das, was die Menschen drumherum erwartet haben. Sie haben gedacht, vielleicht wird Jesus ihnen jetzt eine Rüge erteilen. Vielleicht eine Lektion für alle, nochmal richtig bloßstellen, damit es richtig sitzt. Und, weil das haben die anderen getan. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute zu dir nach Hause kommen. Zu dir nach Hause kommen. Oh, in der jüdischen Tradition bedeutet, wenn du zu ihm nach Hause kommst, hast du ganz, ganz enge Gemeinschaft mit ihm und seinem Lebensstil. Okay, und die Juden, die waren perplex. Was, Jesus, das ist ein Sünder. Hast du nicht gehört, was er getan hat? Und dann lesen wir hier weiter. Und dann heißt es hier, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Sie sahen ihn und murrten alle. Und murren, das ist so das Interessante. Das ist nicht dieses laute sich beschweren und sagen, Jesus, nein, sondern murren ist dieses leise. Hast du schon gehört? Jesus, wie konnte er? Und das ist dieses leise im Hintergrund, aber noch schlimmer, ne? Weil er sich so durchziehen kann. Ne? Und die Menschen drumherum fingen an zu murren und zu sagen, hey, hast du es gesehen, Jesus? Und was ist los mit ihm? Ich dachte, er hat es verstanden und so. Ne? Und Zachäus. Und sie murrten alle. Aber weißt du was? Das hat Jesus nicht interessiert. Jesus war bereit, selbst das Gemurre der Menschen auszuhalten, um zu Zachäus nach Hause zu kommen. Zachäus hatte nur einen Wunsch. Ich will Jesus sehen. Jesus hatte mehr vor. Jesus wollte nicht nur, dass Zachäus ihn sieht. Jesus wollte zu Zachäus nach Hause. Hey, vielleicht bist du hier und du sagst, ich will ganz kurz Jesus sehen. Einmal im Lobpreis kurz ihn spüren, kurz eine Ermutigung bekommen, ein Wort, ganz kurz, Gott, ich will ja nicht viel, ich will nur ganz bisschen. Aber ich will dir sagen, Jesus hat heute mehr vor für dich, als du dir gedacht hast. Kann jemand Amen dazu sagen? Noch glaubt das nicht jeder, ja. Aber was möchte ich dir sagen? Hey, Jesus hat mehr vor. Er will nicht nur kurz Augenkontakt, hey, nice, schön dich zu sehen, sondern Jesus denkt sich, ich will mit dir nach Hause kommen. Ich will zu dir nach Hause kommen, in deine Ehe, zu deinen Kindern, auf deinen Arbeitsplatz. Jesus will nicht einfach an dein Leben vorbeigehen. Er will nicht nur einmal sagen, nice, dass wir uns kennengelernt haben. Sondern Jesus weiß, eine Veränderung, die tief im Herzen passieren muss, geschieht nicht durch einfach kurz einen Augenblick Kontakt. Sondern Jesus wusste, Zachäus, wir haben uns gesehen, doch jetzt komm schnell runter. Denn heute muss ich zu dir nach Hause kommen, in deine Familie reinkommen. Herr, kann sein, dass Jesus das heute auch zu dir sagen möchte. Ich will mit dir heute mitgehen, wenn du diesen Gottesdienst heute verlässt. Bitte lass mich nicht im Gottesdienst hier. Denn Jesus ist nicht daran interessiert, irgendwo an einem Ort zu bleiben. Jesus ist daran interessiert, zu uns nach Hause zu kommen. Weil er weiß, das ist, was unser Leben verändern wird. Ein Besuch, der alles verändert von Jesus, wenn wir ihn erlauben, zu uns nach Hause zu kommen. Wenn wir ihn nicht irgendwo reserviert, irgendwo abgestellt, Jesus, da können wir uns sehen, aber nicht mit dem Teil meines Lebens sollst du zu tun haben. Am Sonntag hier, diese eineinhalb Stunden, der kleinen Gruppe hier, eineinhalb Stunden, aber nicht zu mir nach Hause, nicht meine geheimsten Gedanken, nicht in meine herausfordernde Ehe, Erziehung mit meinen Kindern, Arbeitsplatz, Jesus, da nicht. Aber genau da möchte Jesus hinein. Weil Jesus weiß ganz genau, das, was du nicht brauchst, ist nur einfach nur einmal kurz sehen und weitermachen wie vorher. Denn was du und ich, da nehme ich mich mit rein, ist, wir brauchen Jesus in unserem Zuhause. Wir brauchen Jesus ganz nah in unserem Herzen. So, und Jesus wusste das. Und Jesus hat einiges auf sich genommen an Murren, an Vorbehalte, die Menschen hatten. Hey, Jesus nimmt es gerne auf sich. Weißt du warum? Weil er dich so sehr liebt. Als ich gerade im Lobpreis war und gefragt habe, Gott, was willst du der Oase-Gemeinde heute sagen? Und ich hatte ganz einfach den Satz gehabt und vielleicht ist es heute für jemand gedacht, dass Jesus mir sagt, Samuel, kannst du bitte meiner Gemeinde sagen, hier in der Oase-Gemeinde, dass ich sie so sehr liebe? Hey, vielleicht musst du es heute nochmal hören. Du schaust zurück, ja, aber Jesus, hier habe ich versagt. Aber Jesus, hier habe ich ja falsch gemacht. Guck mal, hier habe ich ganz bewusst gesündigt und ich stecke immer noch in der Sünde drin. Ne? Und Jesus, hast du gesehen, ich habe das deiner Gemeinde angetan oder ich habe das den Menschen angetan oder so. Und Jesus, weißt du das nicht? Und so, ja, Jesus weiß das alles. Aber weißt du was? Seine Liebe ist größer.
Seine Liebe ist größer als unser Versagen und unsere Fehler. Und seine Liebe drängt ihn dazu, nicht nur einmal kurz am Sonntag Gottesdienst sehen, sondern seine Liebe drängt ihn dazu. Ich muss zu dir nach Hause kommen. Hey, das ist, was Jesus sagt. Ja, wir können Jesus einen Applaus geben, come on. Danke, Jesus, dass du zu uns nach Hause kommen möchtest. Hey, Jesus überwindet so viel Hürden, er nimmt so viel auf sich. Wir wissen alle, was er am Kreuz für uns getan hat. Das war das größte und schönste Liebesbeweis, das er uns gegeben hat. Ne? Dass er gesagt hat, ich sterbe für dich, Samuel, ich sterbe für dich, da kannst du deine Arme einsetzen. Ich will, dass all die Schuld, all die Dinge, die uns trennen, ein für alle Mal bezahlt werden von Jesus höchstpersönlich. Gott wird die Sünde nicht unter den Teppich kehren. Jede Sünde muss bezahlt werden, jede Sünde, die wir getan haben. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten. Und Jesus hat es getan. Jesus hat es getan. Er hat es vollbracht. Und er weiß, die Brücke ist erstellt. Jesus kann zu dir nach Hause kommen, weil er weiß, er hat für all die Schuld bezahlt, damit du versöhnt werden kannst mit Gott, dem Vater im Himmel. Amen. Hey, das ist so ein Geschenk, Jesus kennenzulernen. Und das ist, was Jesus sagt. Komm schnell runter, Zachäus. Ich muss zu dir nach Hause kommen. Vielleicht dachten die Menschen, Jesus, mach das bitte nicht. Das ist ein Sünder. Nicht, dass noch was von ihm auf dich abfärbt. Nicht, dass du auch noch anfängst, irgendwie so hinterhältig Geld noch zu nehmen oder so. Oder anfängst so hinter links und was auch immer. Ne? Aber da kannten sie Jesus nicht so gut. Wenn Jesus zu uns kommt, färben nicht wir auf ihn ab, sondern er auf uns. Wenn Jesus uns berührt, dann wird er nicht mit Sünde, sondern dann macht er uns heilig. Dann macht er uns rein, dann überführt er uns. Jesu Gegenwart bringt Licht in unser Leben, bringt Hoffnung in unser Leben, bringt Frieden in unser Leben. Das passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt und nicht andersherum. Und das wusste Jesus. Er muss zu Zachäus nach Hause und er muss auch zu dir nach Hause kommen, in dein Herz. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken. Was passiert in dem Haus von Zachäus? Als ich ca. 18 Jahre war, hatte ich schon so einige Erlebnisse mit Gott gehabt. Ne? Und du kennst die Unterschiede. Ne? Man kann Gott anbeten, einfach aus Tradition, oder man kann Gott echt erleben. Hey, und es gibt diese und diese Momente, ne, wo man es richtig fühlt und wo auch nicht. Aber ich hatte so einen Moment, ich war in meinem Zimmer. Ich stand so mitten im Zimmer, habe meine Hände so gehalten. Ich so, oh Gott, das ist so schön mit dir. Und dann spürst du seinen Frieden. Seine Liebe ist nicht immer so, ne? Aber wenn das ist, herrlich, ich genieße es, ne? Die Gefühle sind da, man ist euphorisch, Tränen kommen, weil du Gottes Liebe und Gegenwart so genießen und schätzen kannst. Hey, so schön. Und das hatte ich. In dem Moment, ich stand in meinem Zimmer, genieße Gottes Gegenwart. Oh, ist so schön, Gott. Auf einmal spüre ich, Gott mir sagt, Samuel, hast du schon bei deinen Brüdern um Vergebung gebetet? Und ich so, oh Gott, mach doch jetzt nicht alles kaputt hier. Hey, wir haben gerade so eine gute Zeit hier, ja. Es ist doch unsere Beziehung, Gott. Dann lass doch mal jetzt meine Brüder aus dem Spiel. So, ne? Ist wie wir hier, ne? Aber da habe ich noch nicht ganz verstanden. Gott ist unsere Beziehung zu ihm genauso wichtig wie unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Weil Gott diesen Menschen genauso liebt wie dich. Und während ich da so stehe, ich so, Gott, bitte, können wir einen späteren Zeitpunkt, weil ich spüre gerade so richtig den Frieden, die Verbindung und hier so, ne? Und Gott, Samuel, ich liebe dich so sehr, deine Brüder auch, aber euch trennt etwas. Und ich wusste es, ich war kein guter Bruder, zumindest einige Zeit zu meinen Brüdern, ne? Und das wussten die auch so, ne? Ich war an einigen Stellen echt unfair zu ihnen. Ich habe es ausgenutzt, dass ich größer war, stärker war und so weiter. Und das ist ja manchmal bei Brüdern so. Aber in dem Moment, wenn Jesus dir nahe kommt, dann werden deine Sünden noch bewusster. Nicht, weil Jesus dich quälen will, sondern weil dir zeigen will, Sünde hat immer Zerstörungskraft. Ob direkt oder später oder schleichend. So, und Jesus spricht so bei mir, Samuel, deine Brüder. Und dann bin ich da so mitten im Gebet und dann denke ich mir, okay Gott, ich mach's jetzt, aber hilf mir, ja. Und ich war ja in meinem Zimmer und das Zimmer meiner Brüder war genau daneben an. Also gehe ich raus, die Tür war zu, gehe zur Tür hin. Okay, du kannst das auch. Klopf, beide Brüder sind drin. Ja, ich mach die Tür auf. Manuel, Christian. Ich wollte das mit euch besprechen. Oh Mann, warum ist das so schwer? So, ne? Und die, Samuel, was ist los? Sonst bist du doch immer so, ne, weißt genau, was du sagen willst. So. Ja, ich möchte um Vergebung bitten. Das haben die noch nie von mir gehört. Was? Also, ich möchte um Vergebung bitten für all die Momente und Worte, die ich gesprochen habe, wo ich euch verletzt habe, wo ich euch hintergangen bin. Und ich spüre gerade, dass Gott mich einfach darauf aufmerksam macht und ich möchte das einfach tun. Ich bitte um Vergebung, dass ich euch kein guter Bruder war. Die Münder beide offener. Das haben die nie gehört. Okay, ja, wir vergeben dir, okay. Danke! Zurück in mein Zimmer, Tür zu. Gott, ich hab's getan. Hier bin ich wieder, ne? Und ich spürte, Gott liebt mich zu 100%. Daran kann ich nichts verändern. Ob ich Dinge richtig oder schlecht oder falsch mache. Aber was ich verändern kann, ist, dass Gott sich über mich freut, wenn ich seinen Willen tue. Gott freut sich über das, was wir in seinen Augen richtig tun. Und er trauert darüber, wenn wir Dinge tun, von denen er weiß, sie sind schlecht für uns und für die Menschen um uns herum. Das ändert nichts an seiner Liebe. Aber das verändert etwas, worüber er sich freut oder traurig ist. Und in dem Moment habe ich gespürt, Gott war glücklich. Hey, ich liebe Gott und wenn er glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Hey, so und das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, ich kann meine Beziehung zu Gott nicht isolieren zu meiner Beziehung zu den Mitmenschen. Hallo? Auch der Arbeitskollege, tut mir leid, dass ich ihn gerade erwähne, du wolltest ihn vergessen, ne? Wenigstens am Sonntag. So, ne? Sorry, so auch dein Arbeitskollege, auch dein Nachbar und auch, an den du gerade jetzt denkst, ganz genau, so auch ihn liebt Jesus so sehr und er möchte da heilsam hineinkommen. Ich möchte sagen, wir können nicht alle Beziehungen heilen. Aber was Gott möchte, ist, dass wir unser Bestes tun, okay? Dass wir unser Bestes tun, um Beziehung gut zu machen, Frieden hineinzubringen, heil werden zu lassen. Von unserer Seite heißt es, tut euer Bestes, dass dies geschieht. Amen. Herr, kann es sein, dass deine Beziehung zu Gott nicht weitergekommen ist, weil die Beziehung zu anderen Menschen gestört ist und du sie die ganze Zeit ignoriert hast und du dachtest, ja, das ist Schnee von gestern, das ist kein Schnee von gestern für Gott. Das ist kein Schnee von gestern. Das interessiert Gott, weil er interessiert dein Herz und deine Beziehung zu deinen Mitmenschen. Ist ihm nicht egal. Ja, und ich habe so die Ahnung, dass Gott sich heute freuen wird, über einige Entscheidungen, die heute getroffen werden, Beziehungen zu klären, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Ja, und ich komme zurück zu Zachäus und das ist, was Gott heute zu uns sagen will. Gott kommt ins Haus und er will Dinge in Ordnung bringen. Lukas Kapitel 19, Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, Jesus. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Oh, ja. Lass es da hineingehen. Also, Zachäus hat Jesus eingeladen, Jesus ist bei ihm zu Hause. Was passiert? Kaffee, Kuchen, Tee, was auch immer. Und sie essen. Wir wissen nicht, worüber sie gesprochen haben. Wir wissen nicht, ob sie gesprochen haben. Aber wir wissen, wie Zachäus reagiert hat. Und wir lesen hier ganz klar, Zachäus aber trat hin und sprach zu Jesus. Hey, das war eine Entscheidung. Ja, er wusste, ich will etwas verändern, weil irgendwie merke ich jetzt gerade, durch Jesu Gegenwart habe ich die Kraft. Und er geht zu Jesus hin und ist entscheidend und sagt, Jesus, hier, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und was ist diese Entscheidung? Ich werde die Hälfte meiner Güter den Armen geben. Hey, das war, was Zachäus getan hat. Jesus kommt in sein Leben, Jesus kommt hinein und Jesus verändert Zachäus' Herz. Vorher Zachäus habgierig, geizig, mehr haben. Und jetzt kommt Jesus in sein Leben und auf einmal wandelt sich etwas, Großzügigkeit. Jesus, die Hälfte von allem, was ich habe, gebe ich den Armen. Das heißt, von 100 Euro gehen 50 Euro weg. Okay. Jetzt haben wir noch 50 Euro. Das ist aber die Entscheidung von Zachäus, Großzügigkeit. Hey, das ist Gottes Charakter. Gottes Charakter ist nicht knauserig, geizig, geldgierig. Gottes Charakter ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. mit einer Frau verheiratet, die ist großzügig. Sie hat einen Mann geheiratet, der hat es andersrum gelernt. Ich habe von meinen Eltern gelernt, sparsam zu sein. Ich weiß nicht, ob es die Erfahrung und so weiter war. Und bei mir war immer sparsam, hey, du darfst dir nicht den Snickers in den Automaten gönnen. So, ne? So, das ist viel zu teuer. Den musst du bei Aldi kaufen, einen großen Pack und so. Wir sind eine große Familie. Du kaufst keine Pommes hier beim Imbiss, sondern immer bei Aldi, die großen Packungen, weil große Familie. Ne? Und so wurde man getrimmt. So, ne? Und sparsam hier. Du fährst nicht in Urlaub, all inclusive oder so, sondern mit Pelimeni in Kofferraum und dann rüber in Mumbachtal oder wie das heißt, so, ne? Und sparsam, ne? Und das ist ganz tief in mein Herzen reingekommen, so, ne? Und dann meine Frau, ich weiß nicht, warum sie so sympathisch für mich war, vielleicht war es das, ne? Großzügig, ne? Überall. Jetzt haben wir geheiratet. Hey, Schatz, wie machen wir das jetzt mit den Finanzen? Sie, ja, so wie immer, ne? Weg damit, so, ne? Und ich sage, Schatz, nee, kurz, da müssen wir mal reden, ne? Wir können nicht einfach weg, so, ne? Geld wächst hier auf den Bäumen und welche Sätze man so lernt, so, ne? Und da mussten wir nochmal echt sprechen und so. Und wir haben gemerkt, hey, wir haben beide etwas mitbekommen, okay? Ich darf meine Frau beibringen, nicht verschwenderisch zu sein. Und meine Frau mir beigebracht, nicht geizig zu sein. Ja, und wir haben uns beide angenähert und gesagt, hey, es gibt eine gesunde Mitte, wo wir von beiden lernen dürfen. Doch für Zachäus war es dran, weil er von der anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Großzügigkeit zu lernen. Großzügigkeit zu lernen. Hey, kann es sein, dass du heute von Gott angesprochen wirst? Hey, ich möchte sagen, Gott will dich von etwas befreien, von dieser Fessel festhalten zu müssen, weil du denkst, wenn ich es nicht habe, habe ich verloren. Hey, ich möchte sagen, du hast das große Geschenk, dass Gott dein Versorger ist. Ihm gehört alles Gold und Silber dieser Welt. Und er kann mit einem Fingerschnipp sagen, hey, das Geld soll kommen und er wird dich versorgen. Come on, vielleicht musst du es heute hören. Zachäus hat es gewusst. Jesus ist der Besucher und mein Leben verändert sich jetzt. Und er entscheidet sich, die Hälfte geht weg. Großzügigkeit zieht ein in diese Familie, so hat Zachäus entschieden. Ab jetzt werden wir großzügig sein. Das war seine Herzenshaltung. Wie geht es weiter? Es hat noch nicht aufgehört. 50 Euro sind schon mal weg. Was machen wir den anderen? Hey Jesus, und nochmal. Wenn ich jemand betrogen habe, werde ich ihm das Vierfache, ich habe es ausgerechnet, wenn er jemanden betrogen hat mit 10 Euro, dann heißt es mal 4. 10 mal 4 sind richtig. 40 Euro gebe ich dem zurück, den ich betrogen habe, obwohl ich nur 10 Euro waren. Aber Großzügigkeit ist in das Herz von Zachäus gekommen. Und weißt du, und hier ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Zachäus will, dass Jesus sein Leben in Ordnung bringt. Er spürt, Gott ist in mein Leben gekommen. Und er lässt es zu. Ne? Jesus hat es nicht aufgezwungen. Es war die freie Entscheidung von Zachäus. Es wird immer unsere freie Entscheidung sein, wie wir reagieren, wenn Jesus in mein Herz und meine Familie hineinkommt. Es ist immer noch unsere Entscheidung. Und Zachäus entschied sich, großzügig zu sein. Und da, wo er betrogen hat, wo er gesündigt hat, wo er die Menschen falsch behandelt hat, übervorteilt hat, es will es wieder gut machen, indem er nicht nur das Gestohlene zurückbringt, sondern das Vierfache gibt. Ich möchte sagen, es ist Gott absolut wichtig, dass wir um Vergebung bitten, ja? So wie Gott uns vergeben hat, so möchte er, dass wir den Menschen vergeben, ihre Missetaten. Hey, dass wir das aussprechen, dass wir sagen, vielleicht muss es erst Gott sagen, aber es ist sicherlich auch dran, es den Menschen sagen, ob im Brief oder direkt, um Vergebung zu bitten. Für die Dinge, die ich falsch getan habe. Hey, aber so oft machen wir das klein oder wollen uns einfach schnell retten aus diesem Gefühl. Oh, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich habe mit meiner Frau gestritten. Ne? Hey, Schatz, sorry, dass ich gerade falsch geredet habe. Wollte ich nicht. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Aber deine Frau kann es nicht wirklich annehmen, weil sie spürt nicht, dass es wirklich aus dem Herzen kam. Es war vielmehr eigentlich nur für dich. Oh, schon wieder egoistisch. Es ging ja gar nicht um die Frau. Es ging ja nur, ich will mich nicht schlecht fühlen als Christ, weil der Heilige Geist überführt und so weiter. Ne? Dann kann es sein, dass Gott nicht nur möchte, dass du einmal kurz hingehst und sagst, sorry, tut mir leid, sondern Gott möchte, dass du es wieder gut machst. Dass du hingehst und sagst, wie kann ich das wieder gut machen? Nicht um dir das zu verdienen, aber deine Herzenshaltung zu zeigen. Ich möchte es wieder gut machen. Ob es deine Ehefrau ist oder dein Ehemann, ob es deine Kinder sind. Ja, ob es dein Nachbar ist, deine Arbeitskollegen, hey, wie kann ich es wieder gut machen? Wenn wir Fehler begangen haben, dann wird Gott kommen, uns überführen. Und Gott wird uns aber auch die Kraft und die Liebe geben, nicht kleinlich damit umzugehen, nicht so ein bisschen versuchen, schnell befreien, sondern es wieder gut zu machen. Herr, wenn du gestohlen hast, Finanzen, Herr, gib es zurück und noch mehr. Herr, wenn du irgendwas genommen hast oder irgendwo was versaut hast, hey, mach es wieder gut. Zeig ihm, dass Jesus in deinem Herzen wohnt, dass er Ordnung in dein Leben und deine Familie bringt. Kann jemand Amen dazu sagen? Es kann eine Überwindung sein, aber weißt du, genau so arbeitet Jesus. Er ruft uns heraus und es ist dann schwer in diesem Moment. Oh Jesus, soll ich das wirklich tun? Aber ich möchte sagen, wenn wir Jesus gehorchen, ihm vertrauen, danach ist die Freude so lange. Wow, wie schön, versöhnt mit meinen Nachbarn, schon 10 Jahre reden wir nicht miteinander. Wow, wie schön ist es jetzt endlich meiner Ehefrau wieder in die Augen zu schauen, meinen Kindern so zu begegnen, weil aufrichtige Vergebung mit Wiedergutmachung da war. Ja, das zu geben. Wir wissen nicht genau, worüber Jesus mit Zachäus gesprochen hat, aber wir sehen die Reaktion. Und Jesus ist der gleiche gestern, wie bei Zachäus, heute und auch in deiner Zukunft. Das heißt, wenn Jesus in dein Leben kommt oder schon da ist, wird er immer das Gleiche tun. Er wird Gottes Willen dir offenbaren, damit du in seinem Willen leben kannst. Nicht, weil er dir was aufzwängen, aufdrücken will, sondern weil er weiß, der größte Segen, die größte Erfüllung, die du im Leben hier auf dieser Erde haben kannst, ist es, im Gottes Willen zu leben. Nicht viel Geld auf dem Konto zu haben, sondern versöhnt zu sein mit den Menschen. Gottes Wille ist unser Geschenk. Und das ist, was Jesus hineingebracht hat. Und jetzt hört mal, was Jesus sagt. Wie beurteilt Jesus das Ganze? Zachäus hat richtig eine Entscheidung getroffen. Jesus, Hälfte weg und für die Hälfte, ich habe ja nicht mehr 100 Euro, ich habe ja nur 50 Euro. Von 50 Euro jetzt auch noch vierfache zurück. Zachäus war alles klar, all in. Und jetzt antwortet Jesus darauf. Jesus antwortet wie folgt, Lukas Kapitel 19, Vers 9. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren, kann man es auch übersetzen. Oder heute wurde dieses Haus vor weiteren Schaden bewahrt. Vor weiteren Schaden bewahrt. Hey, das ist die Feststellung von Jesus, wie er das bewertet, wie Zachäus reagiert. Und ich möchte dich nochmal darauf aufmerksam machen. Jesus kam zu Besuch nach Hause zu Zachäus. Das ist schon mal wunderbar und herrlich. Doch die wirkliche Veränderung ist erst dann passiert, als Zachäus Ja gesagt hat zu Gottes Willen. Als Zachäus Ja gesagt hat, ich spüre, Gott möchte das für meine Finanzen, für meine Familie, für unsere Prioritäten. Und ich entscheide mich, Jesus, ich will, dass du die erste Stelle in meinem Leben bist. Das bedeutet, dass wir das jetzt so machen werden. Und Jesus sagt zu Zachäus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und ich möchte es weiter deuten. Vielleicht erlebst du in deiner Familie, wie so eine Art Fluch da drauf ist, dass immer wieder Krankheiten kommen, schon die Generationen vorher, immer wieder die gleichen Sünden, mit denen zu kämpfen, immer wieder gleiche Scheidungsraten, im gleichen Alter passieren Dinge und du kannst es nicht erklären. Ne? Ja, mein Vater war schon so, mein Opa war schon so, ich bin auch so griesgrämig, immer negativ und wie auch immer das alles sei. Ja, meine Mutter hat das schon so gemacht und meine Oma und bei mir auch. Und kann es sein, dass etwas aus den Generationen mitgegangen ist und Jesus sagt, ich will den Fluch brechen. Ich will den Fluch brechen. Aber Jesus kann keinen Fluch brechen, wenn er nicht zu dir nach Hause kommt. Wenn er nicht da hineingehen darf, wo genau die Punkte, die Ursachen liegen. Wo er sagen kann, erst wenn ich da reinkomme, kann ich den Fluch brechen und die Linie des Segens freisetzen über deine Familie. Und kann es sein, dass wir uns mit weniger zufrieden gegeben haben, als das, was Gott für uns möchte? Und kann es sein, dass du heute die Chance hast, eine Entscheidung zu treffen, den Fluch über deine Familie zu brechen, dass Segen freigesetzt wird. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus, dieser Familie Heil widerfahren, Segnung widerfahren, weil eine Entscheidung getroffen wurde. Dieser Besucher, Jesus, der soll nicht unvergessen bleiben. Der soll mein Leben verändern von Grund auf. Kann jemand Amen dazu sagen? Ihr merkt, es wird immer deeper jetzt. Ne? Ich merke auch, die Stimmung kippt gerade, ja. Kommt zum dritten, letzten Hauptpunkt. Warum ist Jesus zu uns gekommen? Warum? Wir hätten doch so weitermachen können. Irgendwie geht's ja. Irgendwie klappt's ja. Warum ist Jesus zu uns gekommen? möchte die Geschichte von einem Stadtmissionar erzählen. Dieser Stadtmissionar, der war in einer Stadt bekannt. Er hat sich um die Menschen gekümmert, denen es dort schlecht ging, vor allem die Alkoholiker. Ja, und der Stadtmissionar ist immer wieder zu ihnen hingegangen, hat ihnen Mut gemacht, Hoffnung gemacht, geholfen, Therapie und so weiter. Und an einem Sonntag ging dieser Stadtmissionar wieder durch seine Stadt. Und dann trifft er da den berüchtigten Alkoholiker. Und er hängt da so in seinem Liegestuhl drinne und der Stadtmissionar sieht schon, ne, der schläft gerade den Kater aus oder muss das gerade aushalten und so. Ne, und der Stadtmissionar geht zu ihm hin und sagt, und ist es wieder schief gelaufen? Der Stadtmissionar guckt nur so und ohne etwas zu sagen, schreit er, Frederik, sein Sohn, komm raus! Und der Sohn ängstlich, ja, weil wenn er seinen Vater so erlebt, weiß er ganz genau. Frederik kommt raus. Ja, Papa? Komm her. Der Sohn kommt dahin. Setz dich auf den Stuhl. Der Sohn setzt sich hin. Der Alkoholikervater holt ein großes Seil raus, fängt an, seinen Sohn an diesen Stuhl zu fesseln. Macht den Knoten, bindet das alles so fest und so, ne, zog das Seil fest. Und dann schaut er seinen Sohn an und sagt ihm, steh auf. Der Sohn guckt ihn an. Ich kann nicht aufstehen, du hast mich gefesselt. Der Vater sagt ihm, du sollst aufstehen, habe ich dir gesagt. Und der Sohn sagt, ja, ich kann ja aber nicht, du hast mich doch gefesselt. Und der Vater fängt an zu schreien, du sollst aufstehen, wenn ich dir was sage, sollst du es machen. Und der Sohn fängt an zu weinen. Ich kann nicht. Das Seil. In diesem Moment wendet der Alkoholiker sich zum Stadtmissionar, schaut in die Augen und sagt zu ihm, genau so fühle ich mich. Ich will ja raus. Ich will ja aufhören, aber das Seil hält mich zurück. Ich kann nicht. Dieser Stadtmissionar, ohne ein Wort zu sagen, geht zu dem Sohn hin, greift in seine Tasche, holt ein Messer raus und schneidet das Seil durch. Schneidet es durch, befreit den Sohn. Und der Vater steht daneben, ja, wenn das Seil weg ist, dann könnte ich auch aufstehen. Und der Stadtmissionar sagt ihm, genau das ist es, was Jesus für uns getan hat. Er ist gekommen, um das Seil durchzuschneiden. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Er ist gekommen, hat alle Kosten auf sich genommen, auf alle Privilegien im Himmel verzichtet, um zu uns zu kommen, zu dir zu kommen, um das Seil durchzuschneiden, was dich zurückhält, in die Fülle hineinzukommen, die Gott für dich hat. Genau dafür ist Jesus gekommen. Er sieht dich. Er sieht dich. Und er wusste, dass du heute hier bist, dass du heute auch Jesus sehen willst. Und er wusste aber ganz genau, es reicht nicht nur einmal kurz einen Augenkontakt und einmal fühlen und spüren, sondern Jesus will zu dir nach Hause kommen, weil er weiß, erst wenn er zu dir nach Hause kommt, kann sich dein Leben von Grund auf verändern. Und nicht, wenn du sagst, nur am Sonntag will ich wenigstens eine halbe Stunde Gott erleben und dann wieder zurück in mein altes Leben. Jesus ist gekommen, damit wir ein freies, verändertes Leben leben können. Er will, dass wir die Fülle genießen des Segens und des Gutens, das Gott für uns auf dieser Erde bestimmt hat. Deshalb ist Jesus gekommen, um uns zu helfen. Und so sagt Jesus das im letzten Vers, den wir jetzt lesen, Lukas Kapitel 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen. Hey, das ist das Bild. Jesus ist zu uns gekommen. Wir dachten, wir gehen zu ihm. Aber er wusste, wo wir sind. Er wusste, wo wir ihn treffen wollen. Und er hat das schon vorbereitet. Er hat das heute hier vorbereitet. Jesus wusste, da willst du ihn treffen. Er wusste, dass du da sein wirst. Er wusste, was du in deinem Herzen hast. Er wusste, welche Entscheidung du schon getroffen hast. Und Jesus wollte, dass du weißt, er ist bereit, dein Leben zu verändern. Er ist bereit, dich zu retten, zu befreien und zu suchen, da wo du bist, in deiner Gefangenschaft, in deiner Verlorenheit, um dich freizusetzen. Das ist unser Jesus. Das ist seine Liebe zu uns Menschen, zu dir und zu mir. Es ist ihm nicht egal. Er macht uns auch keine Vorbehalte. Wie konntest du nur und wie ist das passiert? Nein, nein, er kommt und weiß, jetzt kommt die Veränderung, wenn er in unsere Familie, unser Zuhause darf. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bist du bereit, dich von Jesus retten zu lassen? Bist du bereit, dich von Jesus befreien zu lassen? Denn dazu gehört eine Entscheidung. Dazu gehört die Entscheidung, ich selbst schaffe es nicht. Dazu gehört die Entscheidung, Jesus, ich demütige mich. Ich lasse meinen Stolz hinter mir. Ja, auch als Vater oder Ehemann, ja, wir haben manchmal so unsere Kämpfe. Herr Jesus, ich schaffe es nicht. Ja, und ich will mir selber nichts mehr vormachen und anderen sowieso nicht und auch dir will ich nichts mehr vormachen. Hilf mir. Das ist, was Jesus braucht. Unsere Zusage, dass er uns helfen darf. Unsere Entscheidung, Jesus, komm, mach mich frei. Rette mich, Jesus. Hilf mir heraus aus dieser Sünde, aus diesem Lebensstil. Jesus wird nicht einbrechen in dein Zuhause. Er wird sich einladen lassen, dass er kommen darf. Die Vision der Oase-Gemeinde lautet, gemeinsam Gott feiern, Jesus nachfolgen und Menschen dienen. Und dieses gemeinsame Gott feiern ist so wichtig, weil wir dort Gott die Möglichkeit geben, sich uns zu offenbaren. Und da beginnt das ganze Geheimnis. Weil erst, wenn wir Jesus erkennen, wie er wirklich ist, fängt es an, unsere Liebe zu ihm zu verändern. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel letzten Endes, um Jesus dann auch nachzufolgen, um ihm zu vertrauen. Weil es kostet einen Preis, Jesus nachzufolgen. Es kostet einen Preis der Prioritäten. Dein Leben wird sich verändern. Es kostet einen Preis. Aber den bin ich nur zu gerne bereit zu bezahlen. Weil ich weiß, mit Jesus habe ich alles. Meine größte Leidenschaft, ein Jünger Jesu zu sein. Meine größte Leidenschaft. Weil ich weiß, dieser Jesus, der alles für mich gegeben hat, der mich so sehr liebt, er ist es wert. Er hat einen besseren Plan als die besten Pläne, die ich nur in besten Zeiten hatte, übertreffen seine Pläne allemal. Ihm zu vertrauen, weil ich ihn kennengelernt habe, weil ich ihn liebe, weil ich weiß, ihm nachzufolgen ist das Beste, was mir passieren kann. Ich werde nichts verpassen, nichts versäumen, ganz im Gegenteil. Jesus nachzufolgen heißt die Fülle des Lebens zu erleben. Heißt die Fülle des Lebens zu erleben. Und das wird motivieren, dann auch Menschen zu dienen, aus diesem Herzen heraus. Nicht aus Pflicht und Druck und ich will Anerkennung, sondern aus der Liebe zu Jesus. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, früher zu kommen? Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, länger zu bleiben? Und wie das immer auch vielleicht bei dir aussehen kann. Hey, sind wir bereit, den Preis zu zahlen, um Menschen zu dienen, dass Menschen Jesus kennenlernen? Halleluja. Hey, das ist so meine nächste Leidenschaft. Ich liebe es, Ortsgemeinde zu dienen, wenn ich kann. Ja, dass Menschen Jesus kennenlernen. Weil ich weiß, dann beginnt die Veränderung. Wer Jesus erkennt, fängt an, ihn zu lieben. Und das ist der Anfang der guten Veränderung. Ich möchte dich bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich komme zum Abschluss und will gerne noch ein paar Worte sagen und mit dir gleich beten. Und ich möchte gerne auch noch die Geschichte von einem Bergsteiger erzählen. Heute habe ich so mit den Bergsteigern. Da war ein Bergsteiger. Er war erfahren. Er wusste genau, was er tut. Und dieser Bergsteiger hat schon viele Jahre Berge erklommen und so weiter. Und er dachte sich, heute gehe ich mal ohne Team. Ich schaff's alleine. Ich brauche niemanden. Und dieser Bergsteiger macht sich auf. Großen Rucksack, Ausrüstung dabei. Ne? Weiß genau, worauf er achten muss. Und geht so in eisige Gebiete, wo viel Schnee liegt. So, ne? Und hat ein Sicherungsseil gespannt und geht. Und weiß, es ist ja nicht ganz ungefährlich. Und so weiter. Und es wird schon langsam dunkel. Und der Bergsteiger geht da lang. Und irgendwann kommt er an eine Stelle. Hat nicht einen Moment aufgepasst. Und in dem Moment passiert es. Der Boden bricht weg, weil es kein Boden war, sondern nur ein bisschen Eisschicht. Es bricht weg. Und er fällt runter, doch er hat ein Sicherungsseil gelegt und irgendwann fängt das Seil ihn auf und er hängt da so mittendrin an einem Seil fest, hängt da, kann nichts mehr sehen, kein Handy dabei, kein Team, hat keinen Bescheid gegeben, dass er da ist. Was macht er jetzt? Und er fängt an, in diesem Moment zu kämpfen. Ja, was kann ich machen? Und überlegt, welches Wissen habe ich und so, welchen Bund kann ich machen, welches Seil brauche ich jetzt, was habe ich in der Ausrüstung und so. Und irgendwann stellt er fest, nichts, was ich habe, kann mir jetzt helfen. All die Ausrüstung, all die Erfahrung, all das, was ich mein Leben angesammelt habe, alles, was mir so viel Sicherheit anscheinend gegeben hat, kann mir jetzt nicht mehr helfen. Und dieser stolze Bergsteiger glaubte nicht an Gott. Aber in diesem Moment, wo er merkt, er kann nicht mehr weiter, fängt er an. Gott, wenn es dich gibt, bitte rette mich. Nichts. Was haben die immer erzählt von Gott und so? Was war da nochmal? So, ne, immer, Gott, also, ich weiß, wir hatten jetzt nicht immer die beste Beziehung und so weiter und versucht irgendwie mit ein paar Worten das zu klären. Aber am Ende merkt er, entweder macht er jetzt ganze Sache oder nicht. Und er schreit aus tiefstem Herzen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, bitte rette mich. In diesem Moment hört er eine Stimme, die genau in seinen Gedanken spricht. Ich bin Gott, ich sehe dich, schneid das Seil durch. Und der Mann denkt sich, was war das denn? Was für ein Seil durchschneiden? Das ist das Letzte, was mir noch irgendwie Rettung und Hilfe und Sicherheit gibt. Was ist das denn für ein Gedanke? Spricht Gott so? Und er so, nee, also ist da jemand anderes? Ist da jemand? Und die Zeit vergeht, es wird kälter und kälter und kälter. Und irgendwann fängt er wieder an, sich an Gott zu hören. Also Gott, wie ist das nochmal? Also das Seil, das kann ich doch nicht machen. So, ne? Das ist, was mir hält. So, ne? Und er spürt wieder die Gedanken, die Gott zu ihm spricht. Vertrau mir, schneid das Seil durch. Der Bergsteiger kämpft. Am nächsten Tag, die Bergwacht hat es mitbekommen, da ist irgendwas passiert, es ist eingebrochen. Die Bergwacht kommt dahin und findet den Bergsteiger tot an dem Seil, einen halben Meter über dem Boden. Er war einen halben Meter über dem Boden, wusste es nicht, weil alles dunkel war. Er war einen halben Meter über dem Boden, was Gott aber wusste. Er sagt, schneid das Seil durch, du wirst auf dem Boden landen, durch den du dann rauskommst. Aber war nicht bereit, Gott zu vertrauen. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Glaubensleben stehst zu Gott. Ob du Gott schon sehr gut kennst oder noch gar nicht oder nur ein bisschen. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte dir sagen, Gott kennt dich. Und Gott weiß, dass es keine Zufälle gibt. Und Gott spricht heute zu dir und will dir sagen, vertraue mir. Doch weißt du, mit Vertrauen ist es so eine Sache. Wir können sagen, ich vertraue, aber unsere Taten werden zeigen, wem wir wirklich vertrauen. So, und einige haben sich etwas aufgebaut und gesagt, ja, in meinem Leben ist meine Arbeit die Sicherheit. Ja, wenn ich eine Arbeit habe, darf ich mich freuen, glücklich schätzen, alles ist gut. Beim anderen ist es meine Gesundheit. Hey, ich muss auf meine Gesundheit achten, das ist alles, was ich habe, das Wichtigste, was ich habe. Ne? Da muss ich drauf achten, Sport, Ernährung und so weiter, rechtzeitig Urlaub und was auch immer. Bei dem anderen ist es vielleicht die Familie. Ja, Familie, das ist es. Ne? Wenn ich Familie habe und das ist gut, dann ist alles super, dann brauche ich nichts anderes mehr. So, ne? Und was auch immer es ist, Gott hat uns so viele gute Gaben in unser Leben gegeben. Doch wenn sie zu Götzen in unserem Leben werden, werden sie Gott nicht mehr Gott sein lassen in unserem Leben. Und dann können es auch gute Dinge sein, wie Arbeit, wie Gesundheit, wie Familie. Aber wenn sie Gott verdrängen und nicht zulassen, dass Gott der Erste in unserem Leben sein darf, dann werden sie ihren von Gott bestimmten Platz verfehlen. Was ist es, was dich heute zurückhält? Wie lautet das Seil, an dem du gerade hängst und sagst, ja, eigentlich bin ich schon am Ende oder auch nicht. Und eigentlich ist es jetzt dran, ganze Sache mit Gott zu machen. Gott sagt, schneid es ab, schneid diesen Götzen ab und lass zu, dass es seinen gottgemäßen Platz bekommt unter Gott, nicht an Gottes Stelle. Hey, wenn Gott der erste Platz in unserem Leben ist, dann wird alles sich richtig ordnen. Aber wenn Gott es nicht ist, dann wird alles schief. Egal wie gut deine Absichten und Gedanken dabei sind. Der Ehemann muss an erster Stelle, die Ehefrau, die Familie, das Geld, meine Karriere, mein Erfolg. Nenn es, wie du willst. Wenn es an den ersten Platz kommt, kann Gott nicht auf den ersten Platz sein. Und dann wird alles schief. Und am Ende stellst du fest, der Sinn meines Lebens habe ich verfehlt. Gott kennenzulernen, Jesus den ersten Platz zu geben. Aber ich möchte dir heute sagen, Jesus liebt dich so sehr, dass er heute zu dir spricht und dir heute eine zweite Chance gibt, Dinge in Ordnung zu bringen. Herr Jesus will heute dich besuchen und mit dir nach Hause gehen und dir sagen, ab heute darf sich was verändern. Er spricht Dinge an bei Klarheit und Wahrheit. Er will Dinge nicht einfach so lassen und alles super, einfach nur ein bisschen besser machen. Nein, nein, Jesus kommt rein in all seiner Liebe und all seiner Wahrheit. Und wir die Dinge ansprechen und die Götzen aufdecken und sagen, hey, das ist ein Götze, der muss fallen. Sonst kann ich nicht in deinem Leben sein. Hey, das ist ein Götze, der muss fallen. Sonst kann ich dein Leben sein. Hey, was ist das Seil, das dich abhält, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen? Ich möchte dir sagen, Gott ist es wert, dass wir ihm von ganzem Herzen vertrauen, weil er ist Gott und allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Aber die anderen Dinge sind es nicht. Sie können es auch nicht. Deine Arbeit kann dir nicht geben, was du von ihr erhoffst. Deine Gesundheit kann dir nicht geben, was du von ihr erhoffst. Deine Familie kann dir nicht geben, tu das nicht. Sie kann dir das nicht geben, was du dir erhoffst. Diese Sicherheit, Weisheit, Orientierung und nach dem Tod ewiger Frieden, das kann sie nicht geben. Aber Gott kann das. Bist du bereit, Gott den ersten Platz in deinem Leben zu geben? Und wenn er mal hatte, aber verloren hat, es heute in Ordnung zu bringen? Gott wieder an erster Stelle zu setzen. Bitte lass uns doch unsere Augen schließen, um eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, dass nur du und Gott jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Dass nur du und Gott jetzt miteinander Augenkontakt aufnehmen. Sagt, hey, Jesus, ich sehe dich. Und Jesus, er sieht dich, da wo du gerade bist. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. Jesus, hilf mir. Rette mich. Gib mein Leben Sinn. Sei du die Nummer eins in meinem Leben, wenn du es noch nie gemacht hast. Aber du spürst, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Du spürst, dass Jesus das alles hier vorbereitet hat, um zu dir zu sprechen, um dich zu retten, um dir seine Liebe zu zeigen. Hey, während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich die Einladung aussprechen. Wenn du jetzt bereit bist, diese Entscheidung zu treffen, möchte ich einladen, deinen rechten Arm zu heben. Als Zeichen zu Gott und zu mir, dass du sagst, ich bin bereit, diese Entscheidung zu treffen. Wir wollen gleich beten. Wenn du hier bist und bereit bist, diese Entscheidung zu treffen, heb doch deinen rechten Arm einmal ganz weit hoch, damit Gott und ich es sehen kann, dass du heute entschieden bist, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Hier bin ich, Gott. Rette mich. Danke für all die Hand gehoben. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Ich will mit euch beten. Und dabei will ich euch nur helfen. Aber es geht jetzt darum, dass du von Herzen dieses Gebet sprichst zu Gott, deinem Vater im Himmel. Dass du ihm das zusprichst. Nein, du musst nicht alles verstanden haben. Du musst auch nicht auf alles in der Vergangenheit eine Antwort haben. Aber du darfst jetzt diesen einfachen Schritt des Vertrauens gehen und sagen, Gott, rette mich. Rette mich. Ich will einladen, dass die Gemeindefamilie mich einfach im Gebet unterstützt, damit jeder, der gerade seine Hand gehoben hat, dieses Gebet von Herzen und mit seinem Mund aussprechen kann. In Jesu Namen. Bitte, bete mir nach, der du deine Hand gehoben hast und diese Entscheidung jetzt festmachen willst. Jesus, ich habe heute von dir gehört. Und ich danke dir, dass du mich so sehr liebst und mich nicht aufgibst. Danke, dass du mir heute begegnet bist und mir eine neue Chance gibst. Ich entscheide mich jetzt, dich anzunehmen als meinen Retter und meinen Herrn. Vergib mir alle meine Sünden, alle meine Fehler. Ich tue Buße. Ich komme zurück zu dir. Heiliger Geist, hilf mir, ab heute so zu leben, wie es Jesus gefällt. Amen. Amen. Ich möchte zu all denen sprechen jetzt, zu meinen Brüdern und Schwestern. Du bist durch Kämpfe gegangen in deinem Leben. Du kennst Jesus. Du hast eine Entscheidung für ihn schon getroffen. Du bist mit ihm unterwegs gewesen, doch auf diesem Weg bist du abgekommen. Du wurdest abgelenkt. Du wurdest versucht. Du bist in die eine oder andere Falle getappt des Teufels. Und du hast gemerkt, wie dich das mehr und mehr von Gott weggezogen hat. Und du merkst in deinem Herzen, wurdest du schon so weit weggezogen. Du bist physisch noch hier. Du bist physisch noch, irgendwie glaube ich an dich, Gott. Aber im Herzen spürst du nicht mehr diese Verbundenheit. Weil du merkst, dein Herz ist geteilt. Verschiedene Götzen haben Jesu Platz eingenommen. Ich möchte mit dir beten. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist keine Kleinigkeit. Ab heute kann sich dein Leben zum Besseren wenden, wenn du von Herzen bereit bist, Jesus einzuladen, hier nochmal, vor allem als dein Herr. Er ist dein Retter die ganze Zeit gewesen. Die ganze Zeit. Als dein Herr. Zu sagen, Jesus, ich demütige mich vor dir. Ich demütige mich vor dir. Sag du, was richtig ist und sag du, was falsch ist. Ich will nicht mehr meiner Klugheit vertrauen. Ich will nicht der Welt vertrauen, was sie für richtig und falsch hält, sondern ich will dir vertrauen, Jesus, was dein Wort sagt, was du sagst, den Heiligen Geist, sich zu demütigen. Ihr Lieben, Jesus schaut auf dein Herz. Und wenn du es von Herzen meinst, dann wird Jesus auch genauso ernst meinen und hineinkommen, dein Leben verändern. Hey, aber es bedarf eine klare Entscheidung. Ab heute wird sich was verändern. Zachäus hat entschieden, ich werde großzügig sein. Ich werde wieder gut machen. Was ist es bei dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester? Lass diesen heiligen Moment nicht an dir vorübergehen, sondern lass zu, dass Jesus heute dein Leben und deine Familie verändern darf, indem du eine klare Entscheidung triffst, mit Jesus ab heute als dein Herrn zu folgen. In Jesu Namen. Hey, wenn es heute zu dir spricht, dann möchte ich nochmal einladen, dass wir alle unsere Augen schließen und dir die Möglichkeit geben, auch jetzt nochmal ein Handzeichen zu geben, wenn du das bist. Hey, du glaubst an Jesus als dein Retter, aber er ist nicht mehr wirklich dein Herr deines Herzens. Du hast Entscheidungen getroffen, die nicht Jesus ehren, sondern dich selbst ehren. Du hast Entscheidungen getroffen, die nicht Jesus die Priorität geben, sondern eine menschengemachte Priorität. In Jesu Namen. Heb deine Hand da, du bist, ganz deutlich. Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für all die Brüder und Schwestern, Herr, die heute entschieden sind, dass du, Jesus, heute ihr Leben verändern darfst. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich will beten für jeden Einzelnen von ihnen jetzt. Halleluja, Heiliger Geist, du hast es alles hier vorbereitet, es ist alles kein Zufall, Herr, und du wusstest, mit was meine Brüder und Schwestern hier zu kämpfen haben, und du wusstest, dass heute ist der Tag, an dem ihr Leben heil widerfährt, Freiheit widerfährt, Wiederherstellung widerfährt, und nicht in ihrem Leben, sondern in ihren Ehen, in ihren Familien und all den Menschen, die da dranhängen, in Jesu Namen, bete ich, Heiliger Geist, komme über sie, Herr, mit deiner Kraft, Herr, mit deiner Spruch, Herr, in Jesu Namen, komm mit deinem Frieden her, dass sie angenommen sind, geliebt sind und vor allem mit Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet sind, um die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. In Jesu Namen, Herr. Halleluja, ich bete, mein Gott, dass meine Brüder und Schwestern hier Vorbilder werden, Herr, für ihre Kinder. Vorbilder werden für diese Ortsgemeinde hier, dass sie geistlich vorangehen, dass sie geistlich ganze Sache mit dir machen, Jesus, dass sie, Herr, nicht dem Alten nachtrauern, sondern nach vorne schauen und vorne bist du, Jesus, den sie nachfolgen. In Jesu Namen bete ich, Herr, setze frei von den Götzen, Herr, des Geldes, Herr, setze frei von den Götzen, Herr, der Karriere, Herr, setze frei von den Götzen, Herr, von Familie oder Gesundheit, Herr. All diese Dinge können gut sein, aber wenn wir sie zu Götzen machen, Herr, verfehlen sie ihren Sinn und Zweck, Herr, und darum bete ich, Herr, dass sie heute fallen in Jesu Namen und dass du, Jesus, heute wieder auf den Thron ihres Herzens kommst, Herr, und du anfängst, Herr, zu regieren in Jesu Namen. Sprich so, Herr, dass sie genau verstehen, was dein Wille jetzt ist, was dein nächster Schritt jetzt ist, in Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Danke, Heiliger Geist, für all das, was du gesprochen hast heute im Gottesdienst, für all die Veränderungen, die du bereits erwirkt hast und für all das, Heiliger Geist, was noch passieren wird. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du mit jedem hier, der es will, heute mit nach Hause gehst, Herr, in die Familien, in die Ehen, Herr, an die Arbeitsplätze, Herr, dass du mitgehst, Jesus, und dass du Veränderung wirkst. Halleluja. Es hat begonnen, aber so nicht zu Ende, die Veränderung. Es wird weiter fortgesetzt, Herr. Danke dir. Danke dir, Jesus. Halleluja. Oh, ich sehe, dass einige Ehepaare, die werden heute noch beim Mittagessentisch Gespräche führen. Halleluja. Versöhnung wird stattfinden. Halleluja. Oh, einige Väter, ihr werdet zu euren Kindern gehen und Vergebung bitten. Danke, Jesus, dass du das führen wirst. Danke, Heiliger Geist, deine Liebe ausgießt, Herr. Großzügig, gerne. Deine Kraft schenkst, damit wir das Richtige tun können. Ohne dich können wir es nicht. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, und abhängig von deiner Gnade. Danke, Heiliger Geist, dass du Finanzen in Ordnung bringst, Herr. Dass Finanzen sehen als das, was es ist, Herr. Ein Geschenk, ein Diener, kein Herr. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, wir lieben dich. Amen.